Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Stürny. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familienalltags berichten. Heute und auch in 2 Wochen ist Lisa Völpel-Kläs bei mir zu Gast. Sie hat einfach so viel zu erzählen, dass wir uns für eine Doppelfolge entschieden haben. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hi.
Und danke auch an Angie aus der WhatsApp-Gruppe von Diabetes Kids von Michael Bertsch, dass du uns zusammengebracht hast. Lisa und ihr Mann Peter sind Eltern von 2 Söhnen. Peter hat 2017 mit 2 Jahren und 3 Monaten seine Diabetes Typ 1 Diagnose bekommen. Und Peter ist heute 8 Jahre alt, benutzt die Medtronic 780G mit dem Guardian 4 im AID-Modus. Elliot, sein jüngerer Bruder, ist jetzt gut 1 Jahr alt. Bei ihm wurde durch die FRIDA-Studie eine Prädisposition für Diabetes Typ 1 festgestellt. Aber über den Familienalltag von Lisa möchte ich im 2. Teil sprechen. Heute steht zunächst einmal Lisas Arbeit als Rechtsanwältin in Gießen und ihr auch schon durch die Medien gegangener Diabetesfall im Mittelpunkt. Lisa, wo hast du denn die Familie Hecht kennengelernt und warum hast du dich für ihre Geschichte interessiert?
Ja, also die Familie Hecht ist mir aufgefallen, weil aufgrund der Diagnose vom Pepe damals war ich im Facebook aktiv oder ich würde sagen eher unaktiv, aber Mitleser. Und dort ist mir dann der Post von der Nina Hecht aufgefallen. Die schrieb, ihr Kind hätte eben gerade die Diagnose bekommen und sie fragt sich jetzt, wie das Leben weitergeht, wie geht es mit der Kita? Sie hätte noch ein Kind mit Behinderung und ja, ihr Leben würde auf dem Kopf stehen quasi. Und das fiel mir auf, dass sie trotz der Verzweiflung aber irgendwie einfach auf einer Lösungssuche war. Und da hatte ich dann gesehen, dass mehrere Leute ihr drunter geschrieben hatten und hatten ihr geschrieben, ja, das klappt erstmal nicht, du musst erstmal zu Hause bleiben. Und die haben einfach viel ihre eigenen Erfahrungen, die ich auch nachvollziehen kann, mitgeteilt. Und ich habe aber dann tatsächlich gedacht, nein, das ist es nicht, weil Diabetes bei Kindern heißt ja nicht gleich, dass man alles aufgeben muss und alles verändern muss, sondern man muss sich reinleben. Und daraufhin habe ich lediglich drunter geschrieben, unter ihren Post, hey, ruf mich doch einfach an, wenn du möchtest. Ich habe selber ein Kind, was mit 2 Jahren Diabetes bekommen hat. Er geht in die Kita und ich schicke dem meine Nummer privat und habe als Zusatz geschrieben, ich bin übrigens Rechtsanwältin. Wobei das für mich erstmal keine Rolle gespielt hatte. Aber ich wollte ihr vermitteln, es ist ein bisschen Sicherheit dahinter.
Und du hattest ja selbst mit Pepe auch Erfahrungen gemacht in der Kita, ne? Was waren das denn für Erfahrungen bei euch?
Genau. Ja, bei uns war es so, dass Pepe auch es zunächst aus der Klinik hieß, das wird schwierig, dass Pepe noch in den Kindergarten gehen kann. Auch wie schnell sowas überhaupt möglich ist, weil man ein Betreuungsproblem haben wird.
Also meinst du Kindergarten oder Kita?
Achso, der ging damals noch in die Kita und wechselte dann aber mit der Diagnose in einen offiziellen Kindergarten. Genau. Und dort war es dann so, dass mich das sehr daran erinnert hatte und ich damals sehr verzweifelt auch war. Und aufgrund dessen, dass es aber bei uns funktioniert hatte, dass wir relativ doch schnell, wenn ich jetzt zurückblicke, eine Vollzeitpflegekraft hatten, die Krankenkasse sich bereit erklärt hatte, diese auch zu tragen und zwar im kompletten Stundenumfang, war ich der Meinung, dass das auch hier funktionieren kann. Es hat mich einfach sehr frustriert, das auch zu lesen, weil die Leute meinen es ja darunter, die darunter gepostet haben, dass das nicht geht und dass man daheim bleiben muss, die meinen es ja nicht böse. Aber auch bei denen muss es ja dann nicht funktioniert haben. Und ich dachte einfach, wie kann es sein, dass das bei uns zwar mit viel Arbeit verbunden, aber doch dann relativ schnell funktioniert hat und wir irgendwie das Recht haben, ein relativ normales Leben dadurch zu führen, wie dass wir beide arbeiten gehen können und sowas, und aber andere das nicht haben dürfen. Wie kann das sein? Das hat natürlich so ein bisschen mein Rechtsgefühl gekitzelt. Ja, und die Nina war dann auch richtig cool. Die rief mich dann an und ich glaube, wir telefonierten, es war relativ spät abends, nach 10 und wir telefonierten bestimmt 2 Stunden und ich habe ihr erklärt, was sie tun soll, bevor sie mich braucht, weil ich ihr gleich gesagt habe, ich will dir keinen Anwalt aufschwätzen, Also ich will jetzt keinen neuen Job bei dir, sondern ich möchte dir gerne einfach helfen, dass du keinen Anwalt brauchst. Und deswegen habe ich ihr dann angefangen zu erklären, was sie machen soll, bevor ich mich einschalten würde.
Ja, und was hast du ihr erklärt? Also was sollte sie deiner Meinung nach machen?
Genau, ich habe ihr dann erklärt, dass sie theoretisch nur den richtigen Antrag stellen muss. Und in der Community ist ja immer so die Frage, stelle ich einen Antrag auf Integrationskraft oder melde ich mich bei der Krankenkasse? Und hier ist es tatsächlich so, dass man einen Antrag bei der Krankenkasse einreicht. Und das ist der Antrag, den kriegt man von seinem Kinderarzt. Mhm. Und der muss lediglich die häusliche Pflege beantragen, also den Antrag für die häusliche Pflege ausfüllen. Das nennt sich die spezielle Krankenbeobachtung. Da muss er draufschreiben, dass das Kind einen insulinabhängigen Diabetes hat. Und in der Regel bei Kleinkindern, wie auch bei Neudiagnosen, steht dann noch drauf, nicht kooperatives Kind, weil gerade die kleinen Kinder können sich ja nicht mal mehr ausdrücken und da reicht schon allein, dass sie sich verbal gar nicht mitteilen können. Und die Stundenanzahl muss drauf. Und da muss drauf geachtet werden, dass man die Stundenanzahl nimmt, wie das Kind angemeldet ist. Also wenn euer Kind jetzt quasi angemeldet ist in der Kita und dann bis 3 Uhr einen Platz hat, ja, und nicht nur bis 12, sondern bis 3 Uhr den Platz hat und ihr holt es aber immer um 12 ab und sagt, okay, aber dann brauche ich das ja nicht, ist es trotzdem der falsche Antrag, wenn man nicht die vollen Stunden beantragt. Das heißt, in der Regel steht da dann 50 Stunden drauf und das geht ja dann weiter in den Pflegedienst und die Pflegerin, die dann zuständig wäre, die reicht jeden Tag einen Stundenzettel ein und entweder sie hat ihr Kontingent ausgenutzt oder nicht und das ist aber für euch, also für die Eltern erstmal irrelevant, weil die kann das dann einfach einreichen und es werden nur die Stunden bezahlt, die auch genommen werden, aber deswegen lieber zu viele als zu wenig, weil wenn man irgendwann mal doch einen Tag länger da bleibt, fehlen einem die Stunden.
Okay. Und wichtig ist also von Anfang an, das über den Kinderarzt zu machen. Der hat das Formular.
Ja.
Ne? Und wie war das? Häusliche Pflege.
Genau. Und nicht die Integrationskraft. Die läuft ja auch die Beantragung oft mit den Kitas und Schulen zusammen. Okay. Und das ist aber was anderes, weil wir pflegen eine Krankheit. Und die Integrationskraft ist dafür da, behinderte Kinder, so wie meins, was offiziell behindert ist mit Diabetes, in die Gruppe zu integrieren, falls es zu Problemen kommt, wie Streitereien und sonstiges. Alles, was mit der Behinderung an sich zu tun hat, aber nicht, was mit der Pflege der Behinderung zu tun hat, also der Erkrankung.
Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Und sag mal, dann hat sie das gemacht und wie ist dann da draußen Fall geworden, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt übernehme ich das auch offiziell vor Gericht?
Ja, die Krankenkasse hat dann ganz entspannt gesagt, nein. Und ja, das hat mich unentspannt gemacht und die Nina auch, die Frau Hecht. Und aufgrund dessen haben wir dann entschieden, dass wir dagegen Widerspruch einlegen und das haben wir getan. Was aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon war, die Familie Hecht hatte schon eine Pflegerin gefunden, die den Job übernommen hat und auch sich dazu bereit erklärt hatte, das weiterhin zu tun. Und aufgrund dessen brauchten wir eine eilige Entscheidung. Als die dann meine Widerspruchsbegründung auch zurückgewiesen haben, habe ich gesagt, jetzt müssen wir ins Eilverfahren, damit wir vom Pflegedienst die Krankenschwestern nicht verlieren, weil darum, die sind ja auch rar manchmal. Und dann haben wir insgesamt, bis es dann zur Entscheidung kam, haben wir, ich glaube, 4 Eilverfahren geführt, die wir jedes Mal gewonnen haben. Die Krankenkasse sich aber daraufhin immer noch nicht bereit erklärt hat, die Zahlung zu leisten, jedoch unter Vorbehalt. Das heißt, die haben unter Vorbehalt die ganzen Jahre gezahlt, bis dann die Hauptsache entschieden wurde.
Ja, und initial, wie gesagt, hat also die Nina von ihrer Krankenkasse eine Absage bekommen, genau für das, wofür du bei gleicher Vorgehensweise vorher von deiner Krankenkasse recht unkompliziert eine Zusage bekommen hattest, oder?
Ja, wir hatten damals relativ Glück. Wir hatten nach, ich glaube, 2 Wochen Rumtelefoniererei mit der Krankenkasse, hatten wir einen Ansprechpartner auf einmal am Telefon, dem wir unser Problem geschildert haben. Und der sagte uns dann ziemlich nett, ja, sie brauchen einfach diesen Antrag vom Kinderarzt und dann lehnen wir das auch nicht ab. Das Problem war, vorher wollte uns keiner die Auskunft geben, welchen Antrag wir denn überhaupt einreichen müssen, damit wir einen Anspruch haben. Und das war aber eine andere Krankenkasse als die von Familie Hecht. Und ja, da die Ja gesagt haben, habe ich auch nicht das Problem gesehen, warum andere nicht auch Ja sagen sollten oder müssen. Denn meiner Meinung nach darf es da keinen Unterschied geben. Es waren auch beides gesetzliche Krankenkassen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum diese Krankheit woanders auf einem Papier anders sein sollte und anders behandelt werden sollte.
Da ist man, geht man erstmal davon aus, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist und dass das durchlaufen müsste, ne?
Genau, ist erstmal logisch irgendwie, weil warum sollten wir es bekommen und andere nicht?
Genau. Und sag mal, da gibt es ja dann so ein Gutachten, ne, das MDK-Gutachten. Und kannst du uns noch mal kurz erklären, was ein MDK-Gutachten ist und uns sagen, was in dem MDK-Gutachten, das für die Familie Hecht vorlag, drin stand?
Ja, also beim MDK-Gutachten ist es ja so, das ist ja der medizinische Dienst. Man kennt ihn so, wenn man den Pflegegrad feststellen will, dann kommt er nach Hause oder in Corona-Zeiten lief alles telefonisch. Und da der ist aber nicht nur dafür da, um den Pflegegrad an sich festzustellen, sondern auch, wenn man spezielle Ansprüche stellt, ob die einem zustehen. Und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, es kommt nicht immer darauf an, ob die Kids Pflegegrad 1, 2, 3 haben. Darum geht es nicht. Sondern die stellen auch nochmal spezifisch fest, ob der Anspruch zum Beispiel in der Kita bestehen würde. Und da geht es auch nicht um die Prozentzahl der Behinderungen und Sonstiges, sondern da geht es wirklich einfach nur um diese Sache. Und dafür haben wir den medizinischen Dienst, also mein medizinischer Dienst, wer das erstmal ist, die sind für die Krankenkassen tätig. Und jedoch ist es so, dass man als Pflegerin kann man eine Weiterbildung machen. Das ist dann ein Tagesseminar in der Regel. Und man kann sich ausbilden lassen zum MDK-Gutachter sozusagen. Mhm. Und hierfür muss man einfach aus der Pflegebranche sein oder Pflegewissenschaften studiert haben. Gewünscht für diese Weiterbildung, Ausbildung ist, dass man Berufserfahrung hat, weil man ja auch den Umgang der Krankheiten eigentlich kennen sollte. Es ist aber lediglich gewünscht. Das heißt, es können auch Leute machen, die noch nie etwas damit zu tun hatten. Was ja letztendlich sehr schwierig ist, finde ich, weil, wie wir alle wissen, solange man nichts mit Diabetes zu tun hatte, hatte man auch keine Ahnung davon, welches Ausmaß das hat. Bekannt ist mir, dass man für Erwachsenengutachten bekommt jeder 50 bis 60 Euro und für Kindergutachten so 100 bis 120 Euro. Das ist wie so ein Goodie, was man noch zu seinem Job machen kann. Genau, das ist das MDK-Gutachten an sich. Und bei Familie Hecht in der Hauptsache, am Anfang war es noch nicht so in den Eilverfahren, aber die Hauptsache war ja das Wichtigste für uns, die wir dann geführt haben. Die Eilverfahren sind ja erstmal nur vorgeschossen, damit man eine eilige Entscheidung hat. Und dann nebenher muss die Hauptsache laufen. Und in dem Gutachten, in der Hauptsache, stand doch tatsächlich, ich habe das am Anfang gar nicht glauben können, aber ich habe das Gutachten ist ja für mich das Wichtigste, daran hänge ich mich auch auf, weil das muss ich bestreiten, wenn da was drinsteht, was ich nicht so sehe. Und da stand vorne dick und fett gedruckt in schwarz, nicht insulinabhängiger Diabetes Typ 2 ohne Komplikation.
Oh.
Und da musste ich schlucken. Und da habe ich gedacht, weil man hat ja, man kennt den MDK ja, also den MD, man kennt sie ja und sie kommen auch nach Hause und ich finde, man hat auch oft jemanden, der super nett ist und der, wo man auch das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben. Aber hier hatte ich einfach das Gefühl, das hat jemand einfach kopiert und gemacht. Da standen keine Details drin, es wurde keine Stellung genommen zu den Sachen, die ich eingeschickt habe. Also der Paul trägt auch eine Pumpe und ich habe natürlich, weil ich das wusste, habe ich die Pumpe komplett ausgelesen, zu jeder Zeit. Ich habe den Unterlagen, ich denke, die konnten mein Zimmer damit eindecken, gefühlt eingeschickt. Ja. Und ich habe natürlich auch erwartet, dass man sich die ganzen Kurven anschaut. Aber hier hat es keiner getan. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil auf die Kurven wurde nicht eingegangen. Und daran hat man auch gesehen, dass es kein Diabetesfall ohne Komplikationen ist. Und vor allen Dingen hätte man natürlich wissen sollen, dass es ein insulinabhängiger Typ 1 ist.
Also das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich aus der Community auch höre, dass oft beim ersten Mal einfach das irgendwer macht, dass im Prinzip man erstmal damit rechnen muss, dass man eine Ablehnung bekommt Und erst, wenn man in den Widerspruch geht, dann wird man so richtig ernst genommen. Das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gehört. Das war bei uns übrigens auch so. Bei uns war auch erstmal, also wir haben jetzt das nicht mit Kita gehabt oder Kindergarten oder Betreuung oder so, aber wir haben eben das Thema Pflegegrad gehabt und sind da in Widerspruch gegangen, nachdem wir nur die 1 bekommen hatten, damit wir den Pflegegrad 2 bekommen. Und da wurde uns eben auch gesagt, das erste Mal ist eigentlich relativ normal, dass man eine Absage bekommt. Und die Leute, die sich auskennen, kommen eigentlich erst beim Widerspruch. Da hatten wir dann nämlich plötzlich einen Experten, der selbst auch ärztlich in dem Bereich tätig war, und der hat sofort gesagt, ich verstehe Sie total, Sie brauchen nichts erklären hier, wir regeln das, dass Sie das bekommen. Das war eine ganz andere Nummer plötzlich, ne?
Ja, und wie schade eigentlich, ne? Mhm. Man hat da so eine Stelle und man hat die Krankenkasse und man fühlt sich in Deutschland ja auch eigentlich gut abgesichert damit und wir zahlen deswegen ja auch dorthin, und dann wird man so abgefertigt, und es tut mir so leid, dass man ganz oft, auch wenn ich natürlich, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich verdiene ich auch mein Geld mit meinem Job als Rechtsanwältin, aber es tut mir so unfurchtbar, also so sehr leid, dass Leute darauf angewiesen sind, wie jetzt bei dir war es dann ein Arzt als Spezialist, aber sich Spezialisten zu suchen. Und wenn man diese Beziehung nicht hat und man hat eigentlich nur die Wahl, zu einem Anwalt zum Beispiel zu gehen, und man weiß aber schon, das wird auch Geld kosten und vielleicht bleibt man noch auf den Pflegekosten sitzen und das Widerspruchsverfahren kostet Geld. Alles kostet Geld und man kriegt Angst und dann sucht man sich vielleicht nicht die passende Hilfe. Und das tut mir eigentlich so leid. Deswegen ist mein Ziel auch eigentlich, die Leute so vorzubereiten, dass sie mich nicht brauchen, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich für meine Arbeit ist. Mhm. Aber wenn sie mich dann brauchen, bin ich ja auch da.
Aber das ehrt dich erstmal von der Vorgehensweise her. Und sag mal, als ihr dann vor Gericht wart, da war ja dann noch so ein Sachverständiger vorgeladen. Ja. Und das war, meintest du ja, ein Kinderdiabetologe. Und wie hat der sich denn dann verhalten im Gericht?
Also der verhielt sich schon vorher schriftlich sehr schlecht aus meiner Sicht und sehr frech. Wollte auch nicht auf meine Fragen eingehen, die ich auf sein Gutachten nochmal gestellt habe. Wurde dann aber vom Gericht ermahnt und musste Stellung nehmen zu meinen Nachfragen. Und selbst er schrieb, und daran hatte ich auch gemerkt, dass er sich nicht gut vorbereitet hatte, er schrieb schon vorher, er schließt sich vollumfänglich dem MDK-Gutachten vom an. Und das war das mit der Diagnose nicht insulinabhängiger Diabetes Typ 2. Und da habe ich gedacht, okay, da hat auch einer seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann kam er ins Gericht, und vorher schriftlich hatte er schon gesagt, nein. Und er war ja vom Gericht bestellt, also ein staatlich geprüfter Sachverständiger. Der soll ja objektiv sein und ist für keine von unseren Seiten zuständig sozusagen. Also weder für die Beklagte noch für den Kläger, sondern fürs Gericht tätig. Und der sagte dort dann tatsächlich und auch schon zuvor, dass es ja nicht sein kann, dass so ein Anspruch bestehen würde auf diese dauerhafte Pflege, denn das wäre ja nichts anderes, wenn ein Kind über- oder unterzuckert, wie wenn ein Kind in der Kita oder in der Schule von der Schaukel fällt. Dann tröstet eine Erzieherin ja auch, und hier könnte man ja dann auch mal einen Saft geben. Ja.
Oh, das hat dich natürlich begeistert, ne?
Ja, es hat mich total begeistert, weil er dann auch noch Dinge sagt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Pauls Fall ja war, als er 2 Jahre alt war. Mhm. Er sagte dann im Gericht tatsächlich, ich musste wirklich auch lachen. Also, und auch meine Mandantschaft musste lachen. Er sagte dann auch, ja, was soll das überhaupt? Die Eltern stehen ja auch nicht jede Nacht auf und überprüfen irgendwas. Und am nächsten Morgen lebt das Kind immer noch. Da habe ich so gedacht, ja. Du weißt halt einfach nicht, wie das Leben ist mit einem, vor allen Dingen Kleinkind, wo ja manche Pumpen noch nicht möglich sind, wie das Leben ist mit so einem Kind. Ne? Und natürlich stehen wir nachts auf, wenn was ist. Und natürlich steht man auch am Anfang, gerade bei den Kleinen und aber auch bei den Größeren, wo die Diagnose kommt, man steht nachts auf. Und man tut es auch jahrelang.
Und das hast du ihm dann wahrscheinlich auch bewiesen, oder?
Ja, ich habe ihm das dann auch bewiesen und auch gesagt, deutlich. Und vor allen Dingen habe ich es den Schöffen und dem Gericht versucht zu erklären und zu beweisen sozusagen. Weil wir hatten ein Schöffengericht, das heißt, da sitzen 2 ehrenamtliche Richterpersonen, hier war es eine Frau und ein Mann, die sind einfach aus dem Leben gegriffen. Das kann theoretisch jeder machen, der sich dazu bereit erklärt. Und der Richter. Und die müssen ja am Ende das Urteil fällen. Und hier war es dann so, dass ich tatsächlich aufgezeigt habe, was es bedeutet, eine Unterzuckerung zu haben oder je nachdem, was man, wie man handeln müsste. Ich habe folglich also die Spritze vorgeführt, weil ich unbedingt zeigen wollte, dass es medizinische Maßnahmen sind und keine rein pädagogische Maßnahme. Und ich habe ein Kathetersetzen vorgeführt. Ich hatte natürlich auch Bilder von den Wundstellen der Katheter. Und ja, ich habe alles demonstriert, was man so demonstrieren kann. Es hat auch gute 3 Stunden gedauert. Ja, und es war aber dann doch sehr gut, weil ich habe ihm dann nochmal spezielle Fragen gefragt, wie die Kurven, was die ausmachen und wie, ob es Spätfolgen gibt, weil er tat alles so ab, als spielt das jetzt nur eine Rolle und nicht später mal. Und wir wissen ja alle, dass hohe Blutzuckerwerte dauerhaft auch für später eine Rolle spielen können. Und klar kann es den Kids auch im Erwachsenenalter schlecht gehen. Und er sagte dann auch ganz deutlich, ja, das ist ja eine Sache von 10, 20 Jahren, wo wir jetzt drüber reden, wo ich einfach nochmal betonen musste, ja, wir reden ja auch von Kindern, die in 10, 20 Jahren auch noch wichtige Dinge zu tun haben und denen, für die es sehr wichtig ist, wie die Zukunft sich gestaltet. Er kam dann auch mit bei der Notfallspritze zum Beispiel mit dem Nasenspray, was wir inzwischen auch alle kennen oder fast alle schon kennen, was aber ja erst ab einem gewissen Alter zugelassen ist. Ich glaube, 4 Jahre ist es. Ich müsste nochmal nachschauen, aber es ist ganz leicht zu finden im Internet. Und wir redeten ja von Paul, der 2 Jahre ist und oder war. Und er dann sagte, ja, damit kann man das ja auch schon regeln. Dann gibt es nicht mehr so viel Angst vor Spritzen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er das verschreibt, den Kindern in dem Alter. Der hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, bestimmt nicht ohne Zustimmung der Eltern, denn es ist ja nicht zugelassen. Hat er gesagt, nee, er holt sich da schon so einen Wisch. Ich habe gesagt, ja gut, wir können ja nicht davon jetzt ausgehen, dass jeder gerne seinem Kind etwas geben möchte, was noch gar nicht auf dem Markt zugelassen ist. Ja, man ist ja auch erstmal in großer Angst vor allem. Das kann man ja auch niemandem eigentlich raten, weil ich fragte ihn dann auch, ob er es schon mal bei einem Kleinkind ausprobiert hat oder ausprobieren musste. Und er sagte dann tatsächlich nein. Und von daher war das dann auch quasi widerlegt.
Ich habe gerade nachgeguckt, das ist wirklich ab 4 Jahren zugelassen. Ja, hast du richtig in Erinnerung.
Tatsächlich die entscheidende Frage, die ich ihm dann gestellt habe zum Schluss, zur Verabschiedung quasi, und auch der Gegenseite, die ja als sehr nett nickte, als er etwas dazu sagte, dass man das nicht brauchen würde alles, fragte ich ihn dann, was ich denn, wenn ich Kurven, so schlechte Kurven vorlege, also die Auf- und Abs, die eigentlich ja relativ normal für uns schon geworden sind, aber trotzdem nicht normal sein sollten, wenn ich ihm das alles vorlege und die vielen Unterzuckerungen und Überzuckerungen, was ich denn jetzt noch tun soll, um zu beweisen, dass unsere Kinder pflegebedürftig sind in diesem Sinne, auch in der Kita, und es nicht reicht, dass nur einmal, dreimal jemand rauskommt. Und da sagte der Richter, ja, das würde mich auch mal interessieren. Und dann haben sie nichts gesagt. Und dann habe ich tatsächlich gefragt, muss ich mein Kind erst sterben lassen, um ihnen zu beweisen, dass Diabetes gefährlich sein kann?
Oh.
Ja, und da sagte der Richter, ja, das ergibt irgendwie Sinn, wenn sie so bei ihrer Meinung bleiben. Mhm. Und ja, das war natürlich dann ein komischer Moment, ne? Auch für mich war es ein komischer Moment, weil man sein Kind ja auch, man versucht seinem Kind ja immer zu vermitteln, alles ist okay, du bist normal und so, das sollen sie ja auch spüren und ich will es auch fühlen. Mhm. Aber trotzdem, wenn man sich dem Ganzen dann einmal bewusst wird und sich das einmal nochmal so richtig klar macht, das fällt mir immer auf, wenn ich meine Anspruchsbegründung schreibe, dann ist es doch nicht so ganz so einfach und ohne Gefahr.
Sag mal, wie hat denn das Gericht dann letztlich entschieden und um welche Streitsumme ging's?
Also, wir haben vollumfänglich obsiegt. Obwohl der bestellte Sachverständige ja gegen uns gesprochen hat, haben die sich aus seinen Mitteilungen, also aus dem Protokoll, haben sie sich nur das Gute für uns rausgenommen und haben dann oftmals einfach, man kann es in dem Urteil nachlesen, gesagt, das braucht man nicht auf gut Deutsch. Ja, darauf gehen wir jetzt nicht ein, was er dazu gesagt hat, aber das andere haben sie genutzt von ihm. Und es ist wirklich eine Seltenheit, dass man gewinnt gegen den Objektiv-Sachverständigen, also den Bestellten vom Gericht. Das ist ganz schwierig. Oder eigentlich 99% kann man das nicht schaffen. Aber wir haben das tatsächlich geschafft. Auch Familie Hecht, weil die sich so festgebissen hat und sich so Mühe gegeben hatte, Der Herr Hecht hat auch selber Diabetes. Der hatte sogar eine Unterzuckerung während der Verhandlung. War ganz spannend. Und wir haben vollumfänglich obsiegt und es ging um eine Summe. In der Verhandlung selbst ging es um eine Summe von, ich glaube, knapp 22.000 Euro. Wir haben aber über noch eine viel höhere Summe theoretisch verhandelt, weil wir haben nur für den ersten Antrag verhandelt. Das heißt nur für 6 Monate. Mhm. Aber es wurden ja bereits 3 Jahre gezahlt. Das heißt, die Pflegekosten von 3 Jahren standen auf dem Spiel. Ich glaube, wir waren bei 64.000 Euro plus die ganzen Rechtsstreitkosten. Wow. Und ja, auf jeden Fall. Und es war auch hart für Familie Hecht. Und ich fand es stark, dass sie mitgegangen sind bis zum Schluss. Es war richtig stark. Und ja, nachdem wir dann dort gewonnen hatten, habe ich mir dann einfach den Vorbehalt, unter dem sie immer gezahlt haben, weiterhin die Krankenkasse, den habe ich zurücknehmen lassen durch sie. Und tatsächlich haben sie in einem minimalen Schreiben sich dann bereit erklärt, dass sie weiterhin für die Kosten zuständig sind und auch die Kosten, die noch liefen nach der Anspruchsstellung. Und sie haben alles übernommen.
Wow, jetzt möchte ich dir ja erstmal, bevor wir weiterreden, da echt gratulieren und auch natürlich der Familie Hecht. Denn das ist wirklich eine richtig, richtig große Leistung in meinen Augen. Und ich glaube auch, dass es vielen anderen Eltern helfen kann, die in ähnlichen Situationen sind. Was hat sich denn seitdem geändert in dem Umgang der Krankenkassen jetzt mit diesen Anträgen? Und hast du da irgendwas mitbekommen? Hat sich da irgendwas gerüttelt?
Ja, tatsächlich habe ich auch bei Krankenkassen, die ich nur bisher im Widerspruchsverfahren hatte, also noch keine, die ich komplett verklagen musste, und auch bei der, die ich dort, gegen die wir den Sieg erreicht haben, Veränderungen gesehen in ihren Schreiben, auch in den Ablehnungsschreiben. Wie gesagt, viele Eltern wissen nicht, welchen Antrag sie einreichen müssen, sondern die teilen das einfach schriftlich mit. Und inzwischen ist es so, dass ich in den Schreiben der Krankenkasse oben die Ablehnung lese und unten in einem minimalen Satz erwähnt wird, dass es sich um einen Fall der speziellen Krankenbeobachtung handeln könnte und sollte der richtige Antrag eingehen, sie eine erneute Überprüfung durchführen werden. Also das heißt folglich, sie lehnen es nicht mehr komplett ab. Wobei mir hier nochmal wichtig ist auch zu sagen, dass Krankenkassen, und das steht in unserem Urteil drin, generell wirklich dafür zuständig sind, sich um den Diabetes zu kümmern. Streitpunkt ist dann einfach nochmal, in welchem Umfang, wobei das jetzt auch geklärt sein dürfte. Aber oft erklärt sich die Krankenkasse ja schon bereit, mindestens 5-mal am Tag eine Blutzuckeruntersuchung zu übernehmen oder die Essenskontrolle 3-mal am Tag. Das ist der Kniff. Sie erklären sich schon bereit dazu. Das heißt, sie wissen eigentlich, dass sie zuständig sind. Und da sagte der Richter auch in unserem Fall, weil das wurde uns ja auch angeboten, warum reden wir überhaupt noch darüber, ob Sie für diese Behandlung zuständig sind? Sie haben es doch schon selbst zugestanden. Mhm. Und das ist wichtig.
Okay. Hast du hier Unterschiede in den unterschiedlichen Bundesländern gesehen?
Ja, ich selber habe ja in mehreren Bundesländern hantiert und auch dort Siege erreicht inzwischen. Aber ich kriege immer wieder diese Diskussion mit, ja, aber bei mir im Bundesland ist es anders, auch bei Facebook und in unserem Bundesland wird es so gehandhabt und hier ist die Integrationskraft und so. Aber da muss ich einfach sagen, ja, die machen Unterschiede, weil die vielleicht nicht immer miteinander kommunizieren, bis man sie darauf hinweist, dass sie das tun sollten. Aber warum sollte es woanders in einem anderen Bundesland anders sein? Wenn ich aus Hessen nach Bayern ziehe, warum, wenn ich diesen Schritt über die Grenze tue, warum sollte mein Kind eine andere Behandlung erhalten, als wie in Hessen zum Beispiel? Wir sind doch ein Deutschland und es gibt eine Krankenversicherungsregelung und die gesetzliche gerade erst recht, weil man da ja nicht persönlich Verträge schließt. Ja? Und da darf es keinen Unterschied geben. Sie machen Unterschiede, sie dürfen aber keinen Unterschied machen. Und deswegen ist es so wichtig.
Ja, ich glaube aber, dass eben viele einfach das auch nicht wieder probieren dann, weil sie einfach denken, geht nicht und weder sich dessen bewusst sind, dass es gehen kann, noch sich dessen bewusst sind, dass es in anderen Bundesländern gehen kann. Und dass du ihnen hoffentlich heute viel, viel Mut machst, das weiter zu probieren und eben nicht aufzuhören. Und sag mal, was rätst du denn jetzt diesen Eltern, die im Prinzip erstmal gegen die Wand fahren und ein Problem haben? Wie sollen die sich denn jetzt verhalten? Wie kommen die voran mit ihrem Thema?
Ja, reißt die Wand ein. Also kann ich einfach nur so sagen, weil ich habe auch danach gelesen und macht es publik vor allen Dingen. Macht es publik, das macht so viel Druck auf die Krankenkassen. Ich habe oft gelesen, nachdem meine Urteile veröffentlicht wurden oder zumindest mitgeteilt wurden, dass es die ersten Urteile wären, wurde mitgeteilt, ja, aber wir hatten doch auch schon mal ein Urteil. Da waren manche auch ein bisschen angegriffen, dass vielleicht ihr Urteil früher war. Ja, aber da muss ich einfach sagen, dann macht sie publik, weil ich finde sie in keinen Veröffentlichungen. Und ich habe sie nirgends, wo hat jemand darüber gesprochen? Es muss darüber gesprochen werden. Also es gibt tatsächlich Vereinzelte, ich glaube 2 oder 3, die schon mal gesprochen wurden. Aber es gibt nicht immer Einsicht in diese Urteile. Und deswegen haut es raus, macht es öffentlich, hebt den Druck hoch. Und das ist das Wichtigste tatsächlich. Und ansonsten befolgt die Regel, bleibt bei der Krankenkasse, stellt dort eure Anträge. Die leiten in der Regel oft weiter ans Amt für die Integration. Aber das macht nichts. Lasst euch nicht abweisen. Bleibt bei einem Punkt stehen. Oft ist der Fehler der Eltern, dass wenn die Krankenkasse verweist auf eine Integrationskraft und den Antrag weiterleitet an die Stadt und die Stadt dann sagt, oh, wir wissen es aber auch nicht so genau, dass die Eltern ins Schwanken kommen und stellen dann zusätzlich bei denen auch nochmal einen Antrag. Aber das ist nicht der richtige Weg. Bleibt auf einer Schiene, fahrt eine Linie und das erhebt den Druck und damit kommt man auch durch. Also ich habe es jetzt in so vielen Fällen gesehen. Ich vertrete allein, ich glaube seit Januar habe ich 13 Mandate von kleinen Kindern angenommen. Bei manchen komme ich auch schon durch mit einem reinen Schreiben, dass ich darum bitte, es nicht abzulehnen, sodass wir überhaupt nicht ins Widerspruchsverfahren müssen. Und ich merke einfach, sie bröckeln. Es fängt an. Und wir sollten uns einfach darum kümmern, auch wenn unser Kampf jetzt für viele noch so schwierig ist, sollten wir uns vor allen Dingen darum kümmern, dass es in der Zukunft leichter ist, auch wenn es uns dann nicht mehr dient. Aber vielleicht kriegen ja die Kinder unserer Kinder Diabetes. Für die muss der Weg geebnet sein. Wir müssen das einfach dingfest machen. Und da kann jeder sein Zubrot tun, indem er sich verbeißt in der Sache und macht weiter. Reißt die Mauer ein.
Das heißt, du sagst, bei der Krankenkasse bleiben, auf das Formular pochen, das dann zum Arzt geht, zum Kinderarzt, ne, auf diese häusliche Pflege, häusliche Beobachtung.
Spezielle Krankenbeobachtung.
Und
die bekommt man immer vom Kinderarzt. Der Kinderarzt hat, also ich habe noch keinen Kinderarzt gehabt, der damit Probleme gehabt hat, diesen Antrag auszufüllen.
Und wenn es dann ein ganz harter Fall ist, hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auch deine Arbeit so ein bisschen in diese Richtung weiterentwickelt und nimmst solche Fälle dann auch an, ne?
Genau, also ich bin primär im Familienrecht tätig, wobei das eine das andere nicht ausschließt. Hier sind wir ja im Sozialrecht, aber Sozialrecht war jetzt nie meine Leidenschaft, tatsächlich, weil das Familienrecht auch sehr einnehmend ist, aber ich habe mich spezialisiert auf die Diabetesfälle von Kindern tatsächlich, egal welchen Alters. Ich habe mich darauf spezialisiert, weil, und mir fällt es total schwer, weil ich bin jetzt nicht der Typ für, ich bin die Beste dafür oder irgendwie sowas, muss ich auch schon sagen, das ist mir relativ unangenehm auch manchmal. Deswegen helfe ich auch meistens so, dass man keinen Anwalt braucht oder das war eigentlich Sinn und Zweck. Ich gebe ja auch einen Vortrag mal, wie man Anträge stellt und so. Aber ich bin wahrscheinlich gut dafür oder ich bin gut dafür, weil ich selber eine Diabetes-Mama bin. Und dann auch noch von einem sehr jungen Kind. Das heißt, also er ist ja jetzt 8. Ich habe schon ziemlich viele Altersklassen jetzt durch. Und ja, von daher habe ich mich im Sozialrecht lediglich auf die Diabetesfälle spezialisiert. Und ansonsten bin ich einfach weiterhin im Familienrecht. Wobei es doch sehr zusammenhängt, weil letztendlich bin ich einfach tätig für Familien. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
Wunderbar. Ja, dann danke ich dir, Lisa, dass du das heute mit uns geteilt hast und wünsche uns allen, dass das dazu führt, einen riesengroßen Stein ins Rollen zu bringen, sodass wir irgendwann hier eine einheitliche Lösung haben durch alle Krankenkassen hindurch und auch über alle Bundesländer hinweg. Denn dann wäre uns Eltern, glaube ich, von Typ-1-Kindern am meisten geholfen. Also vielen Dank, dass du heute hier warst bei mir.
Sehr gerne. Und ich hoffe einfach, es gibt ein bisschen Hoffnung und es gibt ein bisschen Mumm. zu kämpfen.
Ja, das hoffe ich auch. Ihr hört das nächste Mal nochmal von der Lisa, dann erzählt sie uns nämlich so ein bisschen was von ihrer privaten Geschichte. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Ciao.
Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marenstürny@icloud.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.